Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, heute wieder mit einer wunderbaren Folge Le Buffet. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Und wenn ihr Le Buffet noch nicht gehört habt, das ist unser Format, bei dem wir über die Spiele reden, die im PlayStation Plus Programm und bei Xbox Live with Gold dabei sind. Eine kleine Auswahl. Wir präsentieren sozusagen einen reich gedeckten Tisch mit Spielen am Spielebuffet, die man, wenn man Abonnent dieser beiden Dienste ist, mehr oder weniger kostenlos spielen kann, beziehungsweise kostenlos runterladen kann und sie spielen kann, solange man zahlendes Mitglied ist. Das nur kurz als Einleitung. Und an diesem reich gedeckten Tisch natürlich, wie auch beim letzten Mal, der wunderbare Attila. Guten Morgen, Attila.
Guten Morgen, Manu.
Le Buffet Folge 2, nachdem unsere erste Folge wirklich auch gut aufgenommen wurde von unseren Hörern und Hörerinnen. Die Idee ist von dir und natürlich bist du heute auch wieder dabei und wir haben wieder sehr viele leckere, interessante Spiele mitgebracht, sozusagen, über die wir heute reden können. Xbox Gold und PlayStation Plus. Und bevor es losgeht an den Buffettisch, haben wir noch ein paar kleine Hausmeister-Sachen zu erklären. Nämlich haben wir einerseits eine Verlosung. Microsoft hat auf die Idee, auf die erste Folge reagiert und hat uns angeboten, ob wir nicht Lust haben, dreimal Xbox Gold Mitgliedschaften zu verlosen. Das heißt, wir haben von Microsoft dreimal jeweils ein Jahresabo bekommen. Das verlosen wir natürlich sehr gerne. Es passt ja perfekt hier dazu. Ihr hört jetzt gleich, über welche Spiele wir reden. Und wenn ihr ein glückliches Händchen habt, dann könnt ihr vielleicht schon ein Jahr Xbox Gold genießen. Die Keys verlosen wir, wie immer bei Gewinnspielen, unter allen Patreons, also alle, die uns bei patreon.com/insertmoin unterstützen und dieses Projekt finanziell am Leben erhalten. Ihr habt automatisch ein Los sozusagen für dieses Gewinnspiel. Zusätzlich verlosen wir die Keys auch unter allen Kommentaren unter diesem Blogpost. Also, falls ihr noch nicht Patreon seid, denkt mal drüber nach, wir würden uns sehr freuen. Ohne Patreon wäre dieses Projekt nicht machbar. Und alle zukünftigen Folgen von Le Buffet und ähnlichen Formaten werden auch Patreon-exklusiv werden. Also die Folge heute ist nochmal frei verfügbar für alle und ab der nächsten Folge werden wir Le Buffet, dieses Format, bei dem wir über Xbox Live-Spiele und PSN Plus-Spiele reden, hinter die Paywall packen müssen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sich dieses Projekt anders nicht finanzieren kann. Wir sind komplett werbefrei, wir sind komplett ohne finanzielle Unterstützung von Publishern, weil uns das sehr wichtig ist. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir über unsere Crowdfunding-Kampagne so viel Geld reinbekommen, dass wir dieses Projekt machen. Also patreon.com/insertmoin, da findet ihr alle weiteren Informationen. Und wenn ihr erstmal gucken wollt, dann gibt es auch eine Schnupperplätsch für $2 im Monat. Könnt ihr dort einmal im Monat reinschnuppern in diese Formate und euch überlegen, ob ihr dann erhöhen wollt. Für $5 im Monat bekommt ihr das volle Paket. Also, alle Patrons nehmen automatisch teil und unter diesen Kommentaren schreibt uns einfach in den Kommentaren, welches Spiel aus der Vergangenheit würdet ihr denn gerne im Xbox Live-Programm gerne sehen? Das Los entscheidet. Es ist also nicht abhängig davon, ob ihr ein Spiel richtig erratet oder sowas, was im nächsten Monat kommt, sondern unter allen Kommentaren und unter allen Patreons verlosen wir dreimal eine Jahresmitgliedschaft Xbox Live. Vielen, vielen Dank an Microsoft. Euch viel Glück. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der nächste Freitag, also 25. August. Ist der Stichtag, da werden die Keys dann verlost und vielleicht gehört ihr ja schon zu den glücklichen Menschen, die ein Jahr Xbox Live gewonnen haben. Und Microsoft hat reagiert, hat uns dreimal ein Jahresabo spendiert für die Hörer. Und was macht Sony? Sony erhöht die Gebühr, statt uns kurz zur Verfügung zu stellen für Gewinnspiele, kam leider keine Antwort zurück, sondern stattdessen kam die Meldung, dass PlayStation Plus sogar noch teurer wird. Das nennt man mal eine Retourkutsche im negativen Sinne.
Wahrscheinlich Attila. Ist die Reaktion auf unseren Podcast. Jetzt haben wir mehr Wert, also können wir mehr dafür verlangen.
Ja. Nee, klär uns auf, warum wird PlayStation Plus teurer, ohne dass man mehr dafür bekommt eigentlich?
Ich glaube, das ist die Frage, die sich alle stellen. Am 31. August ist es soweit. Sony erhöht um 10 Euro, passt sich damit eigentlich auf Microsoft an. Also wir haben dann die 59,99 für ein Jahresabo und 7,99 für den Monat. Und jetzt kommt der Hammer, für 3 Monate war die letzte Zahl, die ich gelesen habe, 24,99 €. Laut meiner Rechnung geben aber 3 Einzelmonate 24 €. Also warum soll ich denn für 3 Monate 1 € mehr bezahlen? Ich weiß es nicht, Sony bleibt uns die Antwort schuldig. Genauso für das, warum sie denn den Preis erhöhen. Ich habe nichts dazu gelesen, ich habe kein Statement gefunden. Es ist komisch, also es ist ja nicht so, dass Sony jetzt einen so brillanten Service liefert, dass die Leute alle unglaublich zufrieden sind. Ich bin neulich erst über eine Diskussion gestolpert bei Twitter, die so ein paar Punkte aufgemacht hat und die gesagt haben, ja, hallo, wir haben hier langsame Downloads, wir haben Disconnects in den Partys, der berühmte NAT-Fehler, der Voice-Chat ist mittelmäßig, die Mobile-Apps sind mies, der PlayStation Store könnte mal ein paar Verbesserungen vertragen, aber nichts davon wird angekündigt. Nicht mal das Alibi-mäßige, ja, wir müssen in unsere Infrastruktur investieren, was normalerweise von jedem DSL, VDSL-Provider kommt, wenn sie die Preise erhöhen. Also nicht mal diese Reaktion. Klar, sie haben im Moment die größte Userbase, das ist nachvollziehbar, aber ich bin schon etwas verwundert, dass man das nicht versucht, zumindest in irgendeiner Art und Weise zu verpacken. Ich meine, es kommt auch nichts dazu. Die bieten jetzt keinen Zugang zum Beispiel zu PlayStation Now allen PlayStation Plus Mitgliedern.
Genau, das war ja eine der Theorien. Also eine der Theorien war dann, dass PlayStation Now, das ist dieser On-Demand, dieser Streaming-Dienst, der von Sony forciert wird, dass du die Spiele quasi nicht mehr runterlädst, sondern über eine Infrastruktur nur noch dort laufen lässt und dir quasi das Videomaterial streamst. Das heißt, es hätte den Vorteil, dass du auch alle PlayStation-Generationen sozusagen emuliert auf einem Server in der Cloud laufen lassen kannst und dein Chip eigentlich überhaupt nicht mehr dafür zuständig ist, sondern nur noch der Stream schnell genug sein muss. Und dann kannst du das spielen. So, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man dieses Share-Gameplay benutzt auf der PlayStation. Könnte ja durchaus möglich sein, dass sie sagen, PlayStation Now mit diesem gesamten Spielekatalog wird integriert in PlayStation Plus. Aber das wäre ein idealer Zeitpunkt gewesen, damit die Erhöhung zu verbinden. Aber jetzt stehen wir halt da und es gibt's nur als Gerücht, aber es deutet halt momentan nichts darauf hin, dass das irgendwie tatsächlich der Fall sein wird. Und zum aktuellen Zeitpunkt ist es auch nicht in irgendeiner Form angedeutet oder angekündigt.
Ja, und besonders, wenn man das ein bisschen vergleicht, also es ist ja nicht mal, sie bieten ja auch keine Modelle an. Zum Beispiel, vielleicht wünschen sich die Leute gerade wegen der Spieleflut ein Modell ohne die PlayStation Plus Spiele. Gibt uns ein bisschen günstiger, weniger Geld. Ich meine, es ist ja sozusagen obligatorisch, wenn man Multiplayer spielen will. Da hat man eigentlich keine andere Chance. Es wird noch ein bisschen Cloud-Speicher gegeben und die exklusiven Preisnachlässe sind nett. Aber man weiß nicht so recht, woher kommt das jetzt auf einmal? Ich meine, klar, es können wirklich die Gebühren, die Kosten sein, die der Service immer mehr aufnimmt, und jetzt passt man sich halt seinem Hauptkonkurrenten an. Aber kommuniziert ist das auf jeden Fall, finde ich, sehr schlecht, und es kommt auch nicht gut rüber, auch besonders, wenn man den Auftritt von Sony auf der E3 noch im Hinterkopf hat, wo sie schon so ein bisschen fast schon zu selbstsicher gewirkt haben. Nicht mehr so dieses for the players und wir kommen euch entgegen und wir sind jetzt nicht wie Microsoft, sondern so, ja, wir haben Millionen verkauft, wir sind sicher und wir hauen halt so ein paar Sachen raus. Aber also dieser Eindruck wurde immer wieder genannt, das muss jetzt keine Arroganz sein, aber schon so ein bisschen Selbstsicherheit entsteht da, und da passt es natürlich in der Perspektive rein. Es kommt zumindest so rüber. Es muss nicht der Fall sein, aber die Haltung, wenn man das nicht entsprechend kommuniziert, kann so interpretiert werden. So, ja, gut, wir machen damit jetzt halt nochmal mehr Geld.
Also wirklich seltsam, dass sie das gar nicht kommunizieren. Es ist ja, selbst wenn sie sagen würden, naja, inflationär, Infrastruktur, Kosten, bla bla, dann hätte man zumindest irgendwie einen Grund gehabt. Aber so grundlos zu erhöhen, ja, eben, so eine grundlose Erhöhung wirkt halt einfach, wie du schon gesagt hast, wir sind die Marktführer, wir können uns das erlauben, selbst wenn ein paar Leute abspringen, rechnet sich das. Naja, Gut, dann vielleicht können wir nächsten Monat, vielleicht wissen wir dann schon mehr. Vielleicht wird auf der Gamescom auch irgendwas bekannt gegeben, man weiß es nicht.
Ein kleiner Hinweis wäre da vielleicht jetzt noch ganz gut. Anscheinend haben sie schon gemerkt, dass es ein bisschen backfired, was sie da angerichtet haben und bieten jetzt im Moment 15 Monate PlayStation Plus zum Preis, zum alten Preis von 12 Monaten. Und auch da muss ich sagen, wer jetzt sowas ein bisschen im Auge hat und jetzt keinen PlayStation Plus sozusagen akut kaufen will, also on demand, sondern sagt, ich brauche das halt ständig, der wird immer wieder, wenn er Glück hat, mal ein Angebot finden bei einem der Elektronikhändler oder wer auch immer. Da kommt immer mal wieder was.
Für Leute, die es noch gar nicht haben, ist es durchaus, glaube ich, ein ganz interessantes Angebot. Aber wenn man es jetzt einfach nur so verlängern will, weil man gerade denkt, es wird eh teurer, würde ich auch noch abwarten. Also so Schnäppchen gibt's immer wieder mal.
Aber für jemanden, der halt sagt, ich kaufe mir das mal einen Monat, weil mir die PlayStation Plus Titel gefallen oder weil ich halt jetzt mal Urlaub habe und mit den Freunden zusammenspielen will, für den ist es ärgerlich, weil sich die Kosten einfach erhöhen. Ja.
Gut, aber dann lass uns mal zu den Spielen einsteigen. Dann kann man da vielleicht auch da nochmal sagen, ob sich das diesen Monat lohnt. Ich würde trotzdem sagen, wir fangen erstmal mit Xbox Games with Gold an, weil meiner Meinung nach das auch diesen Monat, wenn man die jetzt mal so gegeneinander aufwiegt, der bessere Monat ist. Also ich glaube, Xbox Games with Gold lohnt sich diesen Monat einen Ticken mehr. Das sind zumindest, finde ich, die interessanteren Titel dabei. Highlight diesen Monat war Bayonetta, muss man jetzt sagen, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme diese Hälfte des Monats bei Xbox schon wieder vorbei ist, aber trotzdem wollen wir unbedingt ein paar Takte zu Bayonetta verlieren, weil es ist einfach ein grandioses, famoses Spiel, was jeder gespielt haben sollte.
Auf jeden Fall. Das kann man nicht unter den Tisch fallen lassen und ich finde auch, das ist wirklich ein Coup der Xbox Games of Gold sozusagen dort gelungen ist, weil ein Spiel, wenn das die Leute nicht selbst gekauft haben, dann müssen sie es jetzt in ihrer Bibliothek haben und sie können das auch noch auf der Xbox One spielen, wo es auch noch technisch noch mal sauberer läuft, habe ich gelesen. Also wir hatten ja schon die 60 Frames, die Sony Jünger sozusagen waren mit der PS3-Version schon immer, das war ja ein Port, schon immer benachteiligt und jetzt hat man es auf noch einer stärkeren Maschine. Es läuft sogar flüssiger als auf der Wii U, habe ich gelesen. Und es ist einfach ein irrwitziges, tolles Spiel, das jeder mal zumindest mal reingeschaut haben sollte, weil das ist einfach ein Artstyle, den finde ich toll.
Ja, und es ist ein unglaubliches Action-Spektakel. Also Bayonetta macht so viel Spaß. Es ist so effektreich, so kreativ und durchgeknallt. Ich sag nur, man kämpft an Punkten und auf Flügeln von einem abstürzenden Flugzeug oder meine Lieblingssequenz, man rennt über ein Geröllfeld im All und da sind so Türme drin, wie zum Beispiel der Big Ben, ja, und kämpft sich dann zwischen den Zeigern der Turmuhren und springt von einem Hochhaus zum nächsten und unglaublich krasse Dämonengegner und also Platinum Games war da einfach voll in ihrem Element. Bayonetta ist ein Must-Have, muss man gespielt haben.
Und auch die Figur Bayonetta ist, also dass man es schafft, eine so auf sexy getrimmte Frau, aber gleichzeitig so stark und fast feministisch wirken zu lassen. Also die Männer, die dort rumrennen, sind ja Trottel oder teilweise unfähig oder kommen gar nicht an sie ran. Also sie hat permanent die Oberhand und sie zelebriert das und sie ist so souverän. Das fand ich schon, also das muss man erstmal hinbekommen, das in diesen ganzen japanischen Action-Kontext so zu integrieren. Hut ab vor Platinum und
absolut. Nur eine Sache noch dazu, ich finde, sie als Charakter ist unglaublich stark und feminin und sie benutzt ihre Sexualität auch aus eigenen Stücken. Also man merkt dem Charakter an, dass sie die Hoheit hat über ihre, wie sexy will sie sein. Sie kann aber auch sehr dominant sein, sehr brutal und eben die Leute auch in ihre Schranken weisen und lässt sich nichts sagen. Also sehr, sehr stark. Aber das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass dieser Male Gaze bei diesem Spiel, man merkt, dass da ein männlicher Regisseur sehr oft auch mit der Kamera in ihren Schritt fährt, ins Dekolleté. Und das hat sie dann wiederum nicht unter Kontrolle, weißt du? Also es ist trotzdem leider immer noch auch dieses Japanische, dass sie anders als jetzt zum Beispiel bei dem Hellblade-Cast, haben wir das gerade eben auch besprochen, auch ein sehr starker weiblicher Charakter, also stark im Sinne von sehr präsent und sehr selbstbewusst und so weiter. Und da gibt's diesen Male Gaze nicht, also sie wird nie so dargestellt, um den Spieler sexuell zu stimulieren, und das ist bei Bayonetta trotzdem aber immer auch der Fall. Das macht das Spiel aus einer Action-Perspektive und so nicht schlechter. Ich finde nur trotzdem, dass man das auch immer so ein bisschen beachten muss, dass das beides hat. Also es hat sowohl diese starke feministische, starke Frauenpersönlichkeit, aber trotzdem auch diesen japanischen Spannerblick. Also ständig fährt die Kamera irgendwie ihren Ausschnitt. Und das kann manchmal ein bisschen unangenehm sein oder fast einfach auch zu viel. Und das bräuchte das Spiel auch gar nicht. Also das wäre auch so richtig
gut. Auch die Kostüme schlagen genau in die gleiche Kerbe. Nee, man muss, finde ich, da den Charakter kann man vom Spiel trennen in dem Moment. Also für Bayonetta steht für mich erstmal als Charakter dort, und dann hast du natürlich recht, das Spiel leider konterkariert es, und das wäre nicht nötig gewesen. Aber so, wenn man den Charakter rausnimmt, so wie man auch andere Charakter aus Spielen sozusagen popkulturelle Bedeutung zumisst, finde ich das wiederum ganz spannend, dass sie sich in diesem Genre auch behaupten kann. Und das ist ja wiederum ganz interessant, wenn man es wieder spiegelt mit zum Beispiel Dante aus Devil May Cry. Also wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis sich das voll entwickelt hat, aber es sind nette Ansätze.
Ja. Ja. Das zweite Highlight bei Xbox Games with Gold ist Trials Fusion. Und wer noch nie über Trials was gehört hat, der sollte das auch dringend nachholen. Gibt's jetzt vom 16. August bis zum 15. September, ist auch die Xbox One Version, ist also nicht die alten Trials-Spiele, sondern das aktuellste. Also Trials Fusion war schon der 4., 5. Teil dieser Trials-Reihe. Und kurz zusammengefasst, Trials ist ein Motocross Parkourlauf sozusagen. Also was man so in den letzten Jahren kennengelernt hat als Parkour, wenn Leute über Hindernisse joggen, laufen, Salti schlagen, das Ganze mit Motorrädern, das ist die Sportart, wie heißt denn die Sportart? Trial Tour oder irgendwie sowas. Also das hat so einen speziellen Namen, wenn Leute mit Motorrädern über so eine Parkourstrecke fahren, weißt du, wie ich meine? Die heißt, glaube ich, Trial. Ja. Trial Rennen oder sowas, ja.
So was in die Richtung.
Daher der Name.
Ist eigentlich eine interessante Mischung aus einem, es sieht aus wie ein Racing Game, ein Rennspiel, aber eigentlich ist es ein Plattformer irgendwo.
Ja, genau. Es ist ein Plattformer mit einer Motorradsteuerung. Das ist es eigentlich ganz genau. Und es ist eigentlich ein 2D-Jump'n'Run, aber mit einem Motorrad. Es kommt auch witzigerweise, also die Trials-Serie hat angefangen als Flash-Game. Das weiß ich noch, das habe ich nämlich damals auch gespielt. Das war so ein typisches Büro-Game, was man so in der Mittagspause kurz gespielt hat. Und das hat damals eben halt angefangen, dass sie diese klassischen Jump'n'Run-Elemente verbunden haben mit so einer wonky Steuerung, dass du mit der Tastatur halt den Fahrer nach links und nach rechts gelehnt hast und dann halt immer elendig auf die Fresse geflogen bist. Und wenn man sich jetzt Trials Fusion anschaut, das ist der letzte Teil, da ist das ganze Setting in so eine Science-Fiction Utopie versetzt. Also du hast im Hintergrund überall so weiße Städte, die aussehen wie wie aus, was weiß ich, als wenn Apple halt die Weltherrschaft übernimmt, ja. Dann hast du aber auch irgendwie Untergrundlevel, dann drehen die Entwickler völlig ab und machen irgendwelche so Hacking-Terminals, wo du dann mit dem Motorrad auch stehen bleibst. Ein unfassbar gutes Spiel. Es ist nicht das beste Trials, finde ich. Also es gibt diese klassischen Trials, die für die Xbox 360 rauskamen, die so richtig dreckig und auch mit Matsch und so gearbeitet haben. Die haben mir noch ein bisschen besser gefallen. Da war die Idee auch noch neuer. Und das war einfach die Perfektion dieses Genres. Und bei Fusion haben sie halt auch sehr viel Sachen reingebaut, wie so ein Anti-Schwerkraft-Level. Aber es ist unfassbar kreativ und es macht wahnsinnig Spaß. Kann aber auch extrem frustrierend sein, wenn du halt bei den schweren Strecken irgendwie 500 Versuche brauchst, um irgendwie über so einen bescheuerten kleinen Hügel drüber zu kommen, der unfassbar schwer ist. Aber ich finde es immer sehr befriedigend, diese Spielserie.
Ja, also ich bin, ich hatte lange Zeit keine Xbox 360. Deswegen kannte ich Trials eigentlich nur so vom Hörensagen, Videos und so weiter. Und dann habe ich mir wirklich Trials Fusion für die PS4 damals geholt. Das war mein erstes richtiges Trials. Und dann habe ich später die anderen auf der 360 ein bisschen nachgeholt und ich finde auch, dass es ist halt ein bisschen sehr sauber, sehr sehr klinisch geworden.
Ja, aber sie geleckt.
Haben ja, das ganz stimmt, nett ja. gemacht jetzt mit so Sprechern, die dann irgendwann zwar nerven, aber die ganz ganz nett das Ganze mit kommentieren, so eine Art Story erzählen und das Quad und so kann man jetzt eigentlich vernachlässigen als Neuerung, aber sie haben es halt raus. Also ja. es ist das ja. System ist einfach sozusagen unglaublich unkaputtbar. Und das ist in dem Ableger nicht anders und deswegen denke ich auf jeden Fall eine tolle Bestandteil von Games with Gold. Und ich weiß damals, ich habe mir noch den Season Pass geholt und bin dann irgendwann versackt auf der PlayStation 4. Und bei mir auch am Anfang, als ich die hatte, hatte ich auch noch nicht ganz so viele Leute, die das gespielt haben. Und dann ist bei mir sozusagen der, was ja auch bei Trials besonders ist, so zu sehen, was für Bestzeiten oder Ghosts die anderen haben und dann sich daran abzuarbeiten. Ich erinnere mich in dem Cast, es gibt ja einen, da hast du mit dem Chris Gürnt von Radio Nukular drüber gesprochen und das ist natürlich, wenn du da Leute hast, die das auch gerne spielen, dann denke ich, zieht das auch nochmal mehr, als wenn man da jetzt ganz alleine sich mit ein paar Medaillen rumschlägt.
Ja. Wobei das auch schon motivierend ist, also dieses auf Zeiten fahren kann ein Faktor sein, aber es gibt auch in den Leveln für Singleplayer-Spieler, die nicht mit Freunden sich da messen, auch wahnsinnig viel zu tun. Also du kannst eben auch so Achievements erreichen, du kannst irgendwelche geheimen Level freischalten, es gibt Eichhörnchen zu finden. Und bei Fusion gibt's auch richtig coole Dinge. Also so so eine Herausforderung, zum Beispiel schaffe den ganzen Level ohne einmal zu bremsen. Oder schaffe den Level mit dem und der Fahrer lehnt die ganze Zeit nach vorne, ja. Und mit solchen Herausforderungen dann auch noch klarzukommen, gibt so viel Spieltiefe für so ein simples Spiel, das macht unfassbar viel Spaß. Also wenn man sich damit beschäftigt, kann man sich da, also ich hab alles durchgespielt, auch den Season Pass, alle Level. Irgendwann war ich auch an dem Punkt, dass ich halt echt übersättigt war und gedacht habe, ich will jetzt einfach nur noch jeden Level mindestens geschafft haben, weil es einfach so viel zu tun gibt, dass ich dann auch irgendwann froh war, dass ich dann alles, zumindest alle Level mal geschafft habe. Und diese Extreme-Level, die sind wirklich extrem schwer. Also da ist man schon Stunden beschäftigt. Und wenn ich Stunden sage, dann kann das auch ein Level bedeuten. Also es gab einen Punkt, an dem ich nach 500 Versuchen, ungelogen, gesagt bekommen habe vom Spiel, tut mir leid, 500 Versuche ist das Maximum, was wir erlauben. Aus deinem eigenen Schutz heraus musst du jetzt abbrechen.
Und durftest du es dann nicht nochmal probieren, oder?
Doch, aber ich wurde aus dem Level geschmissen.
Ja. Okay. Ja, was ich auch ganz schön finde bei Fusion ist, dass du halt auch, die Levels haben ja dann so ein bisschen unterschiedliche Thematiken. Also es kommt auch ein bisschen mehr Abwechslung rein, fand ich, als bei Evolution. Zum Beispiel.
Evolution hieß der Vorgänger.
Ja, und davor war es der Trials HD, der erste auf die Konsole. Das waren so die glorreichen Zeiten im Xbox Live Arcade. Ne? Ja. Nee, aber auf jeden Fall sollte man sich runterladen, sollte man ausprobieren, ob es etwas für einen ist. Ist kein typisches Rennspiel und ist wirklich, ich finde auch, hat eine relativ gute Progression. Also man schafft am Anfang relativ gut die Level. Und kann dann auch relativ schnell auf Bronze und so kommen, schafft oft auch mehr Medaillen, kann dann Sachen freischalten und hat immer so eine Prise Humor mit drin. Und ja, hat mir gut gefallen damals, könnte ich eigentlich auch mal wieder einlegen.
Und es lohnt sich auch, wenn man das Spiel nicht spielen möchte im Singleplayer, lohnt sich es auch, das runterzuladen, weil es ein unglaublich gutes Partyspiel ist. Ja. Es gibt einen Vier-Spieler-Modus, da fahren alle gleichzeitig und es hat so ein bisschen was von Micro Machines in 2D. Immer der hinten rausfällt oder der vorne als erstes durchkommt, also gibt's verschiedene Spielmodi, das macht unfassbar viel Spaß, über so eine Motocross-Bahn zu fahren. Das hat da nicht so sehr was von Trials, sondern eher, wie hießen das auf dem C64 früher, dieses Spiel? Da gab's auch so ein Trial-Rennen, Motocross Madness oder irgendwie sowas.
Bike von der Seite. Nintendo.
Ja, genau. Excite Bike. Daran erinnert mich das immer. Und das ist, spiele ich mit meinen Kindern auch total gerne, wenn irgendwie Besuch da ist. Vier Leute, Trials, super lustig.
Ja, auch die Steuerung ist nicht kompliziert. Das, also die Schwierigkeit ist ja sozusagen aus dem Feintuning heraus. Aber du kannst jemandem den Controller in die Hand geben, sagen, hier ist Gas, hier ist Bremse und hier neigst du den Motorradfahrer und fertig. Ja, also deswegen ist wirklich ein schönes Spiel und ist ein gute Bereicherung für diesen Monat, finde ich. Ja.
Dann gibt's für die Xbox 360 auch vom 16. bis zum 31. August, oder nee, nicht auch, sondern vom 16. bis zum 31. August Red Faction Armageddon. Und das habe ich nicht gespielt. Du auch nicht, glaube ich?
Nee, noch nicht. Das war jetzt zu kurzfristig.
Weißt du was? Dann rufen wir doch einfach den Micha an. Ich glaube, der ist großer Red Faction Armageddon-Fan. Genau. Klick, klick. Micha?
Ja.
Schönen guten Morgen. Wir nehmen gerade Le Buffet auf.
Ich sitze gerade nackt in der Badewanne.
Ja, ich weiß. Ich habe die Webcam ist an. Ja.
Nein.
Wir reden gerade darüber, dass diesen Monat Red Faction Armageddon bei Games with Gold im August 2017 dabei ist im Paket. Und ich erinnere mich dran, wir haben zwar dreimal bei Breakfast at Manu Spiels darüber gesprochen. Red Faction Armageddon hatte ich so wahrgenommen, als hätte es ein bisschen was von Dead Space. Aber das, was Boris mir damals erzählt hat, hatte dann doch nicht so wirklich was von Dead Space, oder? Was ist denn Red Faction Armageddon und sollte man sich das jetzt runterladen?
Also es stimmt, dass es damals als Dead Space verglichen worden ist, weil also wir erinnern uns, Red Faction war diese Serie, dieser Ego-Shooter, die von Volition, wo es diese spezielle Engine gab, womit man sich durch Wände und so sprengen konnte. Ne? Also gab es dann konntest du irgendwie so, also nicht irgendwelche Bomben an die Wand anbringen und dann so an der Tür dich vorbeispringen, indem du einfach ein Loch reingemacht hast. Das war damals, als der erste Teil rauskam, ein ziemlich cooles Ding. Es war auch ein ganz cooler Shooter, der so an Filme wie Total Recall erinnert hat, weil das halt so ein Mars-Setting hatte, wo unterdrückte Marsarbeiter sozusagen eine Revolution starten. Der zweite Teil hat es dann ganz nochmal so ein bisschen mehr so als Parodie aufgenommen, war ein bisschen lustiger so. Und dann gab es mit Guerilla hieß der, glaube ich, ne, so ein Open-World-Teil, der auch sehr geil war. Also es war ein wirklich cooles Spiel. Ja, und das Armageddon ist ein bisschen in Kritik geraten, weil erstens haben viele Leute erwartet, dass es halt auch wieder so ein Open-World-Ding wird wie das Guerilla. Also dass es eine konsequente Weiterführung davon wird, weil Guerilla war cool, aber man hätte da noch ein bisschen mehr draus machen können irgendwie. Stattdessen ist es halt aber einfach ein sehr linearer Third-Person-Shooter gewesen. Und was hinzukommt, ist, dass neben den Gefechten gegen normale Menschen auch so Kreaturen am Start waren, die halt so ein bisschen dann so diesen Dead Space Vibe erzeugt haben. Mhm. Also die Idee ist, dass sie halt natürlich irgendwann mal so graben, so typisch Horrorfilm, typisch, und dann finden sie eine Höhle und da kommen dann die ganzen Dinger da raus und alles ist im Arsch und so die Richtung. Also, und das war, ich fand es aber etwas ungerechtfertigt, weil erstens hat das Spiel unglaublichen Spaß gemacht. Das ist ein echt guter Third-Person-Shooter, der hat richtig Wumms, wer da schießt und wenn da was explodiert und wenn du dann, also das ist natürlich auch alles wieder zerstörbar, dann kannst du alles in die Luft jagen, das sieht auch richtig fett aus, der Bildschirm vibriert dabei auch richtig schön, wenn du da so Bomben detonieren lässt und dann stürzen da die Türme ein, das ist super. Also es ist genau das, was man von Red Dead Faction auch erwartet. Und damit das aber trotzdem als Third-Person-Shooter funktioniert, das ist halt alles linear, haben sie sich dann so eine Reparatur Uhr, hätte ich jetzt fast gesagt, also so ein Armbandding ausgedacht, dass die Spielfigur so vor sich legen kann und dann wird das so holographisch wieder zusammengesetzt. So. Also wenn du dir jetzt irgendwie im Gefecht den Weg so völlig weggeschossen hast, dann konntest du dann damit dann aber immerhin so Treppen wieder rekonstruieren, sodass das Spiel halt auch immer weiterging. Und das, ich fand's gut. Also es war jetzt nicht so gruselig, wollte es auch gar nicht sein, aber es gab so ein paar Stellen, die ein bisschen so spannungsgeladen waren, aber es war jetzt nicht so wirklich ein Horrorspiel, es war eher so ein fetter Shooter, wo du eine Welle nach der nächsten wegbremst und es hatte echt einen netten Science-Fiction-Flair so, also so ein bisschen wie so eine TV-Science-Fiction-Serie, so ein bisschen cheesy alles, nimmt man nicht so richtig ernst, Charaktere sind so, ja, 0-15 Science-Fiction-Charaktere, aber für ein Spiel war das echt okay, hat mir echt Spaß gemacht.
Also würdest du sagen, kann man heute noch gut spielen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das den technischen Ansprüchen, ja, ob es den technischen Ansprüchen der sehr anspruchsvollen Crowd genügt. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich habe das auch gar nicht vor so langer Zeit gespielt. Also ich habe das tatsächlich vor 2 Jahren oder so gespielt. Lange nachdem das rauskam, habe ich das wieder ausgepackt, wollte das eben mal zocken und hatte dann einfach mal 2-3 Tage Zeit, mir ein älteres Spiel anzugucken. Und wenn man wirklich nicht mehr erwartet als einen Third-Person-Shooter, wo es einfach kracht, mit einem düsteren Science-Fiction-Szenario, also wo bewegt man sich halt auch viel durch die Dunkelheit und so, dann ist das echt okay. Also dann ist das wirklich, es ist auf gar keinen Fall ein schlechtes Spiel. Es ist halt nur nicht Guerilla. Also das Konzept Open World, Zerstörung wegen Guerilla ist natürlich genial und das hätten die auch vielleicht weiterführen sollen. Deswegen war die Richtung vielleicht nicht unbedingt die beste, die sie einschlagen konnten, aber das Spiel selber ist überhaupt nicht schlecht. Also mir hat Spaß gemacht.
Also ich finde es, ich habe mir im Vorfeld noch ein paar Gameplay-Videos mal so rangeguckt, dass man halt wirklich so Dinge zerstört und wieder repariert, ist halt trotzdem noch relativ unique, gell? Also ich glaube, allein deswegen lohnt sich mal einen Blick da reinzuwerfen, weil das halt so in der Form auch heutzutage immer noch ganz oft so ist, dass du irgendwo draufballerst und die alles um dich herum ist halt irgendwie fix und kann nicht kaputt gehen. Also das wünscht man sich ja dann doch immer aus durchaus mehr, dass da Sachen kaputt gehen können.
Ja, es hat, man muss dazu sagen, es hat jetzt natürlich nicht so den spielerischen Effekt, ne? Also die Grundidee, dass du da jetzt irgendwie, also man muss schon echt, es gibt so ein paar Stellen, da gibt es so Nester zum Beispiel, die Aliens schlüpfen natürlich auch aus irgendwelchen Nestern, so wie das in jedem anderen zweiten Science-Fiction-Horror-Spiel so ist, aber du kannst natürlich dann bestimmte Pfeiler von Gebäuden attackieren, damit das ganze Ding dann zusammenkracht, also es hat schon so eine gewisse Logik, die ist jetzt nicht ganz realistisch, aber schon so, dass man damit rechnen kann, dass wenn man jetzt bestimmte Säulen zum Einschuss bringt, dass das ganze Gebäude zusammenkracht. So. Also das, was halt auf der 360 damals halt auch technisch möglich war.
So. Ist halt nicht Battlefield One, klar. Also nicht klar, so diese Battlefield-Moments, aber halt für ein 360-Spiel. Richtig. War schon sehr viel Marketing damals, aber zumindest teilweise wurde das
also
auch erfüllt.
Genau, also die Zerstörung ist jetzt nicht vergleichbar mit, das ist ein gutes Beispiel, mit der Frostbite-Engine, wo du ja irgendwie wirklich Häuser so wirklich auch wirklich ganz klein, filigran Stücke schießen konntest und alles mit deinem Panzer überrollst und was weiß ich. Also das war ja sehr akkurat nachgestellt, dieses Zerstörungssystem. Aber das ist Red Faction auch egal. Also Red Faction, da geht es echt darum, das ist für die Leute gedacht, die wirklich einfach mal nach Herzenslust mal wieder ein bisschen ballern wollen und sich keine Sorgen darum machen wollen, ob sie jetzt einen blöden Turm erobern müssen, durch eine Open World streifen, irgendwelchen Pfeilen hinterherlaufen, irgendwelche Subquests annehmen. Das ist ein ganz straighter Third-Person-Shooter. Der ist auch nicht mal lang. Also der geht so 6-7 Stunden oder so. Das ist so ein Spiel, das kann man ein, zwei Abenden spielen. Das ist das geilste Hirn-aus-Game so. Und aber dabei halt gut gemacht. Also es ist wirklich richtig gutes Action-Fast-Food, finde ich.
Okay, also eher Gears of War als Dead Space.
Ja, denke ich schon. Also Gears of War habe ich ja jetzt selber noch nicht gespielt, aber das, was ich da...
Was? Podcast-Lizenz entzogen?
Nee, wirklich nicht. Also ich habe noch nie Gears of War gespielt, weil mich die Spielfiguren nicht angesprochen haben. Aber man muss allerdings auch sagen, dass der Hauptcharakter von Armageddon jetzt auch nicht unbedingt. Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt. Also der hat schon interessant, also er ist, hat, da steckt schon ein bisschen mehr Persönlichkeit hinter, als man jetzt von den Bildern vermuten würde. So, der ist jetzt nicht ganz so blöd irgendwie, aber er ist jetzt also der typische Actionheld. So, ist so, also wir haben im Discord ja den Sibbo, der steht da so auf 80er Jahre Actionfilme. Dem würde das gefallen. Also der, glaube ich, der wird das sehen und sagen, jo, der Typ ist cool. Wie das jetzt. So, also in die Richtung geht das. Also wenn man so 80er Jahre Actionfilme mag, mit so einem Science-Fiction-Flair. Also Recoil ist vom Vergleich gar nicht so ungang gebracht. Also hat zwar eine andere Farbgebung, Total Recoil ist ja immer so wirklich marsrot und so, aber das, ich denke mal, so vom Flair und so geht das durchaus in die Richtung. Alter. Und die Story ist auch gar nicht schlecht. Also es gibt wirklich eine Lore dahinter, wollte ich jetzt abschließend noch sagen. Also es hängt ja schon irgendwie zusammen mit dieser ganzen Red Faction-Welt. Und ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass diese Red Faction-Welt ja sogar indirekt auch mit Saints Row tatsächlich auch verbunden ist und sofern auch mit Agents of Mayhem, also irgendwie so, dass
ja, ist ja der gleiche Entwickler halt, das sind die Volleyton-Leute.
Die haben das irgendwie also auch verknüpft, ne? Also die sagen wohl, das hängt wohl irgendwie miteinander zusammen, also das, was in Red Faction passiert, ist dieselbe Welt wie in Saints Row und natürlich ein paar Jahre später, habe ich so gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist natürlich cool, dass sie da so ein riesen Universum geschaffen haben, aber wenn man sich mit Red Faction ein bisschen auskennt mit der Welt, dann erkennt man da auf jeden Fall ein paar Sachen wieder und es gibt auch eine Geschichte, die für so ein No-Brainer eigentlich ganz okay ist. Also
ich war. Aber steht für sich, oder? Man muss nicht alle Teile gespielt haben.
Nee, um Gottes Willen, man kann jeden Teil auch für sich spielen. Also wenn man jetzt, wenn das einen, da gibt es ja auch Spin-Offs und bla, also die kann man auch alle separat spielen. Hat nur kein Dead Space erwarten, das ist das Wichtigste. Genau, also, ja. Das haben ja damals alle gesagt, aber es hat wirklich, also das ist die einzige Parallele, da gibt's Aliens. Im Weltraum.
Ja, und man läuft halt durch so Minenschächte und solche Geschichten, oder? Ja, also so ein bisschen die Atmo, aber halt nicht diese Gruselatmosphäre.
Also es gibt da vielleicht mal so eine 20 Minuten, die so eine leichte Horroratmo aufbaut, so, weil das war mal kurz, es wird so ein bisschen Spannung aufgebaut. Das ist aber auch alles. Also das ist wirklich total harmlose. Also das kann man auch spielen, wenn man nicht so auf Horror steht irgendwie und sich da leicht einscheißt, dann ist es trotzdem erträglich alles.
Armageddon war das letzte, der letzte Teil. Und ich glaube, hat sich auch nicht gut verkauft.
Nee, war ein Flop.
Mit der
THQ-Pleite
ist jetzt ungewiss, ob diese ja mit der Geomod-Engine berühmte Reihe überhaupt noch irgendwann zurückkommt. Ne? Ich glaube, bei THQ Nordic liegen jetzt die Rechte, aber ich weiß nicht, ob da noch mal irgendwas kommt.
Ja, THQ Nordic, die machen erstmal 3 Remakes davon.
Genau. HD, ja. Remaster.
Dann HD, HD, nee, 4K, Remaster, HD, HD.
HD ist ja schon wieder.
Genau. Also so damit machen die erstmal Geld und dann kommt vielleicht eine Fortsetzung. Also so ist es deren Verkaufskonzept, glaube ich.
Gut, also wer sich selbst ein Bild machen möchte, 16. bis 31. August gibt es das im Xbox Games with Gold und ist ein 360-Spiel, aber Attila kann man ja dann ab jetzt dann quasi auch auf der Xbox One spielen.
Genau, die ist abwärtskompatibel, sind eigentlich alle Games with Gold Spiele, das ist ganz praktisch. Und vielleicht läuft es auch noch besser. Also
ja, das wäre jetzt echt interessant, ja.
Das wäre natürlich schön.
Wunderbar. Gut, dann lassen wir dich weiter planschen in deiner Badewanne, Micha.
Ja.
Viel Spaß weiterhin in deinem Blubberbad und bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
So, während Micha weiter blubbert in seiner Badewanne, können wir uns dem nächsten Spiel widmen. Wir sind immer noch bei Games with Gold im August 2017 und da gibt's noch ein Spiel, was mir überhaupt nichts sagt, Attila. Hast du das ausprobiert? Das ist ein neues Spiel. Es heißt Slime Rancher.
Ja, das habe ich mir angeschaut. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Das ist anscheinend auf Steam im Early Access gewesen und ist jetzt ganz neu auf Xbox One rausgekommen. Und ist eine Art First-Person-Farming-Sim. Also ein bisschen das, was wir von Stardew Valley und Harvest Moon kennen, von der Idee her. Aber das Ganze aus der Ego-Perspektive und wirklich mit so einem, wie nennen sie das, Vac-Pack. Also das ist im Prinzip so ein Staubsauger, den man auch nicht nur reinsaugen kann, sondern auch alles raushauen kann. Und man harvestet Slimes. Also die Dinger, die man auch aus Dragon Quest zum Beispiel kennt, die hopsen da in der Landschaft rum und die sind die Grundlage des Wirtschaftssystems.
Genau, also sieht ein bisschen aus wie ein Ego-Shooter im ersten Moment, wegen dieser Saugknarre, aber das täuscht, gell? Also es geht schon um Anbauen, Abbauen, aber es hat jetzt nicht so eine Minecraft-Atmosphäre. Das dachte ich nämlich im ersten Moment, dass das irgendwie auch so ein Open-World-Dings ist. Hast du es denn mal gespielt oder hast du auch nur reingeschaut?
Ja, ja. Ich hab's mir richtig, ich hab ein paar Stunden da investiert und war am Anfang besonders relativ gut und schnell drin. Es ist sehr bunt, es ist sehr süß. Es gibt 1000 verschiedene Slime-Sorten und man kann
und die vermehren sich dann, oder wie? Hat das so Viva Piñata-mäßig, dass wenn ich dann die Schleimbollen, die haben so lustige Gesichter und so, vermehren die sich dann? Kann ich die verkaufen? Also was ist denn der Sinn vom Spiel?
Also man selbst kommt auf einen fremden Planeten und ist dieser Ranger und ist dann im Prinzip hat so eine kleine Behausung und dann hat man da verschiedene Plätze, wo man Gehege aufbauen kann. Und dann geht man erstmal raus in die Landschaft und sammelt diese Slimes auf, die dort fröhlich in der Natur rumhopsen. Es gibt da ganz verschiedene Sorten, die fängt man ein, transportiert sie zurück und sperrt sie erstmal in diese Gehege ein. Dann muss man sie wiederum füttern. Da gibt's auch verschiedene Futter, das in der Landschaft rumliegt. Alles ganz schön, ganz bunt. Es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel. Und dann produzieren die, wenn sie gefüttert werden, so kleine Steinchen, die man wiederum direkt verkaufen kann. Und das ist sozusagen der grundlegende Wirtschaftskreislauf. Und die unterschiedlichen Slimes haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die einen sind Vegetarier, die anderen wollen Fleisch haben. Da kann man dann so eine Hühnchenfarm aufbauen oder man muss ein Karottenbeet anlegen. Und so kommt man Stück für Stück immer mehr rein. Ist ganz schön. Die Gehege kann man auch automatisieren. Also man kann dann auch sagen, okay, ich kaufe mir jetzt von dem Zeug, was ich verkauft habe, da kriegt man Credits, da kann ich mich selbst aufrüsten, also meinen Backpack, da diesen Sauger entweder, oder halt ich kann schneller laufen oder ich habe ein Jetpack und oder ich kann die Gehege aufrüsten. Zum Beispiel kann ich die Gehege höher bauen oder ich kann so ein automatisches Futtersystem integrieren, wo ich befüllen muss, oder ich kann ein automatisches Erntesystem einbauen, wo dann die Steinchen, die sie ausscheiden, sozusagen, das dann einsammeln. Sonst muss ich das alles manuell machen. Und so verläuft das im Prinzip. Und man erkundet Stück für Stück die Welt, entdeckt immer mehr von den Slimes. Es hat sich auch so eine Art Mysterium angekündigt. Es gibt so eine Tempelanlage um die Slimes herum. Da bin ich aber nicht ganz so weit gekommen. Also die Gebiete sind abgetrennt teilweise. Und es ist schon ein Haufen Arbeit. Also es hat eine relativ meditative Atmosphäre, fand ich. Und deswegen saß ich da auch teilweise nachts mal so 2-3 Stunden und bin da hin und her gelaufen. Aber es hat unheimlich viel Backtracking. Also man läuft rein, sammelt Zeug ein, die Kanister sind voll, man läuft wieder zurück. Die Slimes haben Hunger und. Und es fehlt komplett so die NPCs oder eine Stadt, wo man kommunizieren kann. Man kriegt irgendwelche E-Mails und hat so ein Terminal, wo man mit Leuten was tauschen kann, die so kleine Challenges bieten. Aber die Story ist fast non-existent.
Ja, ja, es ist schon so ein Sandbox-Game auf jeden Fall.
Ja, und man kann auch so ein bisschen sich verbauen und dann wird man wieder zurückgeworfen. Also einerseits finde ich es ganz nett, weil es ständig was zu tun gibt und wirklich, es spielt sich auch sehr actionlastig, wie ein First-Person-Shooter, wo man dann auch wirklich die einfangen kann mit seinem Backpack und sehr schnell, sehr flüssig viel zu entdecken, Höhlen, Gewässer und weiß der Teufel was. Aber es zieht sich halt, finde ich. Also ich glaube, für Leute, die sowas mögen, also die vielleicht von Stardew Valley und Harvest Moon gerade genug haben und mal was anderes suchen, das ist optimal. Aber im Endeffekt geht's da wie bei jeder Farming Sim um eben diesen Kreislauf. Ja. Und man hat schon verdammt viel Micromanagement am Anfang. Man kann es dann verbessern, aber ich fand es dann irgendwann anstrengend und habe das grundlegende Problem gehabt, dass ich mich immer entscheiden musste, mache ich jetzt Farming oder mache ich Exploration. Und irgendwas hat immer gelitten. Irgendwie war ich gerade auf dem Weg wohin und habe ich gemerkt, oh Mist, jetzt muss ich doch wieder zurück, weil irgendwie mein Rucksack voll ist. Oder ich war irgendwo in einem Tal unterwegs und habe gedacht, oh, jetzt war ich aber viel zu lang schon weg, wahrscheinlich verhungern die bei mir zu Hause. Also ich bin vielleicht nicht der Typ dafür. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, dieses Spiel auch einzuschätzen. Ich fand's wirklich nett und ich find's auch gut, dass es in Games with Gold drin ist, weil ich habe auch gelesen, dass die Entwickler dadurch jetzt auch einen ganz schönen Boost bekommen haben. Monomi Park heißen die. Und haben dadurch ihr Spiel überhaupt gut etablieren können, weil ich glaube, ansonsten wäre das auch ein bisschen vielleicht untergegangen.
Ja, aber es kann so im Spiel und so im Studio ja durchaus dann ganz gut tun, jetzt da bei Xbox Games with Gold dabei zu sein. Ja,
definitiv. Und wie gesagt, es ist ein sehr nettes Spiel und ich glaube, für Leute, wo den Nerv trifft, die für sowas was übrig haben und die sowas vielleicht auch gerne immer mal wieder abends sehr entspannt spielen, ist es eigentlich ein sehr schönes Spiel.
Ja. Ist ja aus dem Early Access jetzt auch schon raus, gell? Also auf Steam habe ich gesehen, ist schon Version 1.0.x, also 1 oder sowas raus. Das heißt, es ist jetzt auch auf der Xbox schon die Version, die jetzt da quasi fertig released wurde.
Ja.
Heißt ja nicht, dass es nicht weiterentwickelt wird, aber es ist jetzt kein Early Access Spiel oder sowas auf der Xbox.
Nee, also es ist auch, ich habe eigentlich keine Probleme gehabt. Es hat alles sehr gut funktioniert und das ist schon eine saubere Sache.
Ja. Wer keine Xbox hat und trotzdem zuhört, gibt's für 20 Euro auch auf Steam. Wer auf solche Spiele steht, der kann da, glaube ich, mal einen Blick reinwerfen. Sieht wirklich putzig aus, aber mir geht's da so wie dir. Mir ist da auch bei Portal Knights oder so irgendwann einfach die Arbeit überhand geworden.
Ja.
Und so sieht es bei diesem Spiel auch aus, dass man sehr viel arbeitet, um in diese zen-artige Atmosphäre zu gelangen.
Ja. Ja, genau. Und das hat mich bei Dragon Quest Builders zum Beispiel gepackt. Und hier aber wieder.
Da gibt's ja auch Story und so.
Genau, und das war das Crafting anders und da halt nicht so sehr. Es war eine nette Erfahrung, ich bereue nicht die Stunden, aber nachdem ich jetzt einmal raus war, fehlt mir die Motivation, da auch wieder reinzugehen.
Dann haben wir das Paket, glaube ich, durch bei Games with Gold, aber wir hatten noch Runbow letzten Monat angesprochen. Und da hast du ja angekündigt, dass du dann mal ein paar Blicke reinwerfen wirst. Da hatten wir letztes Mal nur die Trailer angeschaut. Ich bin leider nicht dazu gekommen. Aber wurden denn deine Erwartungen erfüllt von Runbow?
Teils, teils. Also einerseits haben wir ja von der Multiplayer-Action gesprochen. Und es ist wirklich so. Man kann lokal mit 8 Leuten, also insgesamt 8 Leuten, plus 7 spielen. Man kann online mit 9 Leuten spielen. Das Spiel ist damals auf der Wii U das erste Mal rausgekommen. Und es ist eigentlich ein super Multiplayer-Spiel. Also ich war wirklich jetzt begeistert. Als Singleplayer war ich ein bisschen ernüchtert und diese innovative Farbwechselmechanik, die wir angesprochen haben, die hat mich auch ein bisschen, da war ich jetzt auch etwas eher ernüchtert. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Das Spiel ist ein 2D-Plattformer und ein Racing-Spiel. Wir sind schon wieder wie bei Trials.
Also ein Wettrennen zu Fuß. Wettrennen aber, oder?
Zu Fuß, ja. Genau. Hat einen sehr netten Comic-Stil und hat einen unglaublich tollen Soundtrack. Also ich kann den jedem nur empfehlen, wenn er das Spiel nur runterlädt, um den Soundtrack zu hören, tut das. So ein Jazz-Electro-Swing, ich habe mir den sofort auf Apple Music mal angehört. Der ist wunderbar, passt perfekt zum Spiel. Und das Innovative in dem Spiel ist, dass der Hintergrund mit wie so ein Regenbogen, daher auch der Name Runbow, so diese Vermischung, der Hintergrund wechselt. Also der kündigt sich immer an. Mhm. Von irgendeiner Seite vom Bildschirm. Achtung, jetzt kommt zum Beispiel blau und jetzt wird der Hintergrund gelb und jetzt wird der Hintergrund orange. Und der Trick dabei ist, Elemente in der Spielwelt, also meistens Plattformen, haben diese Farben. Und wenn der Hintergrund natürlich reinrauscht, dann verschwinden Plattformen, die zum Beispiel orange sind, verschwimmen mit dem orangen Hintergrund und verschwinden damit. Also man muss nicht nur über Abgründe hüpfen und sich mit seinen Mitspielern rumschlagen, man kann springen und auch so eine Art kleine Faustangriff machen, sondern man muss gleichzeitig darauf achten, was jetzt als nächste Farbe kommt und wodurch dann der Hintergrund verschwindet.
Klingt ja super lustig, auf jeden Fall, ja.
Ein sehr schnelles Gameplay, sehr unkompliziert, auch wenn man es online spielt, es ist pures Chaos. Man behindert sich, man fliegt in den Abgrund, man sieht die Plattform nicht, also es ist nicht so anstrengend. Das fand ich im Singleplayer wiederum eher das Problem, dass man dann schon so eine Art, also man hat unglaublich viele Level mit so kleinen Herausforderungen, die man da spielen kann, die kann man auch kooperativ spielen, mit anderen, offline. Und da ist man aber so fokussiert auf dieses Farbenspiel, dass es fast stressig wird. Wenn man das aber mit Freunden spielt, dann ist es einfach ein nettes Chaos. Und das ist halt bunt, es ist unkompliziert und die Mechanik rückt da fast in den Hintergrund, diese Farbwechselmechanik. Mhm. Und das tut dem Spiel in dem Moment gut, weil es dann nicht so verkrampft wird. Ne? Mhm. Und das bietet auch viel. Also man hat drei Modi, Multiplayer-Modi, so das klassische Wettrennen, dann so ein Arena-Kampf, der so ein bisschen wie Smash Brothers funktioniert. King of the Hill ist ähnlich, man muss halt einen Punkt sozusagen einnehmen oder halten. Und für die Singleplayer gibt's halt so eine Art Kampagne, Adventure mit verschiedenen Levels. Ja.
Hm, aber es klingt, wie du schon gesagt hast, eher nach einem Multiplayer-Spaß, der im Singleplayer nicht so wirklich
ja.
sich lohnt.
Ja, ich denke, es gibt auch da wieder bestimmt Leute, die den Singleplayer sehr gern mögen. Ich musste mich erstmal an diese Sprungmechanik und so gewöhnen und fand es jetzt online einfach spaßiger. Und glaube auch offline könnte das unheimlich viel Spaß machen, wenn man überhaupt so viele Controller findet. Und was ich ganz toll finde, ist, man kann Charaktere freischalten und da ist die Crème de la Crème der Indie-Szene dabei. Also man kann den Typen aus Guacamelee spielen, BitTrip Adventure ist dabei, SteamWorld Dig, Shovel Knight, Shantae. Also man hüpft da mit allen bekannten Charakteren rum.
Cool.
Was auch sehr nett ist, wenn man scheitert, das Spiel macht sich ein bisschen über einen lustig. Es gibt sozusagen ein Endscreen und das sind immer so nette Kommentare wie, ich habe gedacht, du hättest springen sollen oder so. Also sehr nett auf Englisch und kann man definitiv, ich hoffe, die Leute haben sich ihrer Bibliothek hinzugefügt. Das war ja nur noch bis zum 15. August. Auch da wieder perfekt für Games with Gold. Weil man braucht Leute, man braucht eine Userbase und es ist wie bei Rocket League. Was gibt es Besseres, so ein Multiplayer-Titel in eines dieser Programme reinzubekommen und mit Glück hat es eigentlich jeder in seiner Bibliothek.
Wunderbar, dann haben wir schon zwei Multiplayer-Highlights diesen Monat mit Trials und sehr viel schöne Singleplayer-Spiele auch. Das waren die Games with Gold im August. Tolles Portfolio diesen Monat, kann man sich nicht beschweren. Keine Gurke dabei,
nee, so wirklich. Nee, die Gurken haben sie dem PlayStation Plus Programm überlassen.
Heute wird aber gewäscht. Dann wechseln wir doch direkt mal rüber die Konsole auf die PlayStation, beziehungsweise auf die PS4, die PS3 und natürlich auch die PS Vita. Die gehören ja alle dazu zum PlayStation Plus Programm. Ich würde auch sagen, wir fangen mit dem Highlight an und hören mit einer Indie-Perle auf und können die Gurken so dazwischen legen, die sauren. Was ist denn dein Highlight bei dem PlayStation Plus-Programm?
Also wenn wir von den Highlights schon so angekündigt haben, dann war mein Highlight Assassin's Creed Freedom Cry, Wobei ich mir das schon gekauft hatte, leider. Also nicht so wirklich, aber das lag mir wesentlich mehr als das andere Highlight, nämlich Just Cause 3.
Ist jetzt auch Geschmackssache, was man von diesen beiden Spielen natürlich als Highlight empfindet, aber sind beides qualitative hohe Spiele. Also das, da kann man sich jetzt, glaube ich, diesen Monat nicht beschweren, als wenn da irgendwie nur irgendwelche No-Names dabei wären. Ich finde auch Just Cause 3 zum Beispiel ist auch ja wirklich nicht alt.
2015.
Da waren wir schon vierstellig. Das war schon Folge 1542, als wir darüber gesprochen haben. Das muss man auch mal. Ansonsten haben wir hier sehr viele Spiele, wie jetzt zum Beispiel auch Red Faction Armageddon. Da waren wir noch im dreistelligen Bereich unter 300 Folgen. Ja, also.
Oder bei Bayonetta hat noch gar kein Cast existiert.
Also von daher ist Just Cause 3 schon relativ aktuell und Assassin's Creed Freedom Cry, da waren wir kurz vor der Folge 1000, ist schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber auch ein sehr, sehr gutes Assassin's Creed. Ja. Genau, dann lass uns doch mal kurz anfangen mit Assassin's Creed Freedom Cry, das hast du ja auch als dein Highlight bezeichnet. Fand ich damals ein unfassbar interessanter Spin-off, würde ich jetzt fast schon sagen. Es ist ja kein Teil der großen Reihe.
Ja, genau, es ist ja ein DLC oder Standalone zu Black Flag, einem der Assassin's Creed, das ich immer noch in hohen Ehren halte. Das habe ich komplett
durchgespielt. Daniels Lieblings-Assassin's Creed.
Ja, da stimme ich ihm auch voll zu. Also das ist wirklich ein, das habe ich sehr, sehr gemocht. Der DLC spielt etwa 15 Jahre später und man spielt nicht Conaway, man spielt Adevale. Das ist der Quartiermeister oder der Quartermaster sozusagen vom Hauptcharakter aus Black Flag. Und was ich toll fand, neben den Schiffkämpfen, die man ja schon seit Assassin's Creed 3 und auch in Black Flag drin hatte, fand ich diese Thematik vom Sklavenhandel. Also Adevale, um das nochmal auszuführen, ist ein schwarzer ehemaliger Sklave, der dann im Hauptspiel sozusagen in die Crew aufgenommen wird und sich dann aber auch verabschiedet irgendwann im Lauf des Spiels. Und da setzt dann später der DLC ein. Und das fand ich toll, dass sie diese Thematik angehen. Natürlich in Assassin's Creed typischen Art und Weise. Also da darf man jetzt nicht übermäßig kritische und historische Akkuratesse erwarten. Aber ich fand es einfach gut, dass es gezeigt wird, dass es mal aufgegriffen wird. Und es gibt wirklich manche Szenen, die gehen einem auch unter die Haut. Also fand ich für ein Assassin's Creed Spiel sehr gut. Ist nicht zu lang. Widmet sich so ein bisschen der französischen Karibik um Port-au-Prince herum. Fand ich wirklich, es hat den Vorteil, es ist nicht lang genug, um mich zu langweilen, und es war kurz genug, um sozusagen die Mechaniken, und es gibt auch nicht so viel zu tun, wie zum Beispiel im Hauptspiel, das kann man ganz schön durchspielen, und dann ist es auch gut, ja. Also
ganz ehrlich, ich hätte mir das mehr gewünscht in der Assassin's Creed-Reihe, also so einzelne Leute rauszunehmen, deren Geschichte kurz zu erzählen, finde ich eine super Idee. Ja. Weil man dann eben nicht so das Problem hat, dass wenn man ein neues Assassin's Creed macht, muss das ja immer größer und besser und noch mehr zu tun und da noch irgendwie 1000 Open-World-Mechaniken. Ganz im Gegenteil, wenn man mal wieder so ein bisschen Lust auf Assassin's Creed hat und sich aber abgeschreckt fühlt von einem ganzen neuen Assassin's Creed, ich meine, jeder hat noch irgendwie 3 Assassin's Creed zu Hause liegen, die noch eingeschweißt sind, gefühlt, die man noch nicht angefangen hat. Oh. Und deswegen ist Assassin's Creed Freedom Cry so ein nettes Häppchen zwischendurch. Man hat die Vorteile eines Assassin's Creeds, die Action, die coole Inszenierung, hier auch ein besonders interessantes Thema und einen interessanten Charakter, und ist aber, wie du schon gesagt hast, nicht nach 18 Stunden erstmal durchs Tutorial durch. Und das finde ich wirklich sehr lobenswert. Das
Einzige, was man merkt, ist halt ein bisschen die altbackene Steuerung, aber kennt man von Assassin's Creed. Und was so angenehm war, es gab nicht diese Abstergo, ich gehe aus dem Animus raus und lauf da rum sehen. Es war einfach ein historischer Teil und fertig. Das habe ich mir immer bei Assassin's Creed gewünscht. Ich weiß, es gibt Fans von der Story, die da drumrum die Kontext-Story ist. Ich habe damit nie was anfangen können.
Ich gehöre zu der Gruppe, die gerne ein Spiel außerhalb des...
Das wäre dann wenigstens konsequent, ne? Wenn man das machen würde. Ja. Dann konzentriert euch drauf und dann kann man daraus ein gutes Spiel machen. Aber immer dieses rausgerissen werden, fand ich immer sehr anstrengend. Ja. Aber wie gesagt...
Ja, das haben sie ja auch irgendwann abgelegt.
Spielt es ist nicht zu lang, es ist nett, und die Thematik ist eigentlich, hat es verdient, dass man sich das mal anschaut.
Also wer die Zeit, die Wartezeit auf Ägypten überbrücken will und vielleicht nochmal sich daran erinnern möchte, wie war denn Assassin's Creed und was verändert jetzt Ubisoft mit dem nächsten Assassin's Creed Origins, dann ist es vielleicht ein ganz guter Abstecher, wenn man sowieso PS Plus hat. Just Cause 3, da müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen, weil es ist halt Just Cause mit einer 3 hinten dran. Ein riesiger Spielplatz mit sehr vielen explosiven Tonnen und einem Jetpack. Und wenn man Just Cause mag, dann wird man da sehr viel Spaß haben. Mein Lieblingsspiel ist es nicht, aber ich verstehe schon, dass man da als Spielplatz sehr viel Spaß haben kann.
Ja, oder? Also meins ist es auch nicht. Ich habe mal den zweiten Teil gespielt, habe den auch relativ schnell weggelegt. Das ging mir jetzt beim dritten nicht anders. Also ich kann da nur die, die Podcast-Folge von Micha empfehlen. Der hat damals mit Dom drüber gesprochen. Ja. Und die haben sozusagen den Finger in die Wunde gelegt, was auch mir sozusagen nicht passt. Das ist so ein bisschen dieses pathetische und ernsthafte und dann aber gleichzeitig alles auf cool und hip, und das ist irgendwie, da stößt sich bei mir irgendwas an. Und ich fand dann auch die Mission zu redundant.
Dieses Leute im Kriegsgebiet befreien, aber gleichzeitig lustig finden, überall mit Schnüren irgendwie Tonnen anzubinden. Also das ist auch
ja,
so.
Ja, und
das muss man, da muss man irgendwie komplett abschalten, und ich verstehe auch diesen Ansatz irgendwie nicht. Also dann überdreht's doch so völlig, genau, wie Saints Row oder aktuell Agents of Mayhem oder sowas. Weil in die Richtung geht's eigentlich vom Spielspaß her. Ja, es macht, diese Physikspielereien sind unglaublich toll, aber diese, das gepaart mit diesem Befreien des unterdrückten Volkes und diesen diese Revoluzzer-Idee,
die passt irgendwie nicht zusammen. Das nimmt sich so ernst wie Wildlands, also Tom Clancy's Wildlands, und das passt eigentlich nicht zu dem Spiel und auch nicht zu dem Ablauf, wie man das spielt. Und ich fand es dann auch einfach, ich bin jetzt auch nicht der größte Open-World-Fan, und es ist halt ein riesen Open-World-Spielplatz. Man hat unglaublich viele Vehikel und Möglichkeiten und auch teilweise sehr innovative Möglichkeiten. Aber mich hat das jetzt schon bei der zweiten Basis, die ich irgendwie auseinandernehmen musste, schon gelangweilt. Und so ging's mir mit Just Cause leider immer. Aber ich glaube auch da, es gibt einfach Fans oder es gibt auch einfach Leute, die sagen, lass mich mit der klischeehaften Story in Ruhe. Ich will ja einfach nur ein paar Stunden durch die Gegend jagen und dann habe ich meinen Spaß. Und meins ist es nicht.
Nee, aber die Physik funktioniert schon. Also ich finde, es ist kein schlechtes Spiel, wenn man rein die Physik und die Mechanik betrachtet. Aber man muss da schon das mögen, auch diese ständige, immer das Gleiche machen. Aber man muss sich halt selber dieses Spiel irgendwie auch herausfordern machen und zu sagen, schaffe ich es, einen Flugzeugträger mit 5 dieser Verbindungsseile mit irgendwie 3 Jeeps zu verbinden, und weißt du so, also sich selber so Herausforderungen stellen, dann macht es schon sehr viel Spaß.
Ja, so mit diesem Enterhaken, da haben sie wirklich ein Brett in Sachen Innovation.
Und geschafft. Auch diesen Jetpack, diesen Fallschirm, wie heißt dieser Paraglider jederzeit
Wingsuit,
zünden, den Wingsuit, das ist schon sehr actionreich.
Ja. Ja. Also kann man auf jeden Fall, ist auch ein schöner Titel von PlayStation Plus Programm, weil man sowas.
Absolut, genau. Da muss man kein Geld für ausgeben und dann kann man mal reinschnuppern. So zum Vollpreis haben wir es ja damals auch nicht so wirklich empfohlen, aber so im PlayStation Plus ist es auf jeden Fall ein lohnenswerter Titel. Da bin ich ganz bei dir.
Ja.
Gut, dann kommen 3 etwas kleinere Titel, beziehungsweise 4 haben wir jetzt noch. Dann lass uns doch mit der PS3, PS4-Geschichte noch anfangen, bevor wir dann rüber auch zu den Vita-kompatiblen Spielen gehen. Für die PlayStation 3 und die PlayStation 4 gibt's Super Motherload. Und ich habe ein Brettspiel, was Super Motherload heißt, genau hinter mir. Aber damit hat's leider rein gar nichts zu tun.
Ich habe auch, als ich gegoogelt habe, irgendwas von einem Brettspiel gelesen, habe gedacht, da musst du den Manu fragen. Aber das Spiel selbst kommt auch wie Trials aus einem Flash-Game sozusagen. Es gab ein Flash-Spiel, das hieß Motherload. Und das ist in der Thematik so dieses typische Balderdash oder Dig Dug oder SteamWorld Dig ist so ein typischer Ableger von diesen, wie kann man diese Spiele nennen, wo man sich halt in den Boden gräbt mit den unterschiedlichsten Utensilien. Ja.
Der Butler.
Und das Spiel funktioniert genau nach dem Prinzip. Ist sozusagen eine abgegradete Version von diesem Motherload, nennt sich Super Motherload, hat jetzt sozusagen ein bisschen so eine comichafte Grafik mit einer ganz nett, gut vertonten, so ein bisschen Sci-Fi-Horror-Story auf dem Mars. Man gräbt sich dann dadurch, sammelt Ressourcen, verkauft die wieder, rüstet seinen Driller sozusagen auf und dringt immer weiter in die Schichten, Erdschichten des Marses ein und entdeckt so ein bisschen die Story. Und das Spiel hat mich mehr Stunden gekostet, als es mir lieb war, ehrlich gesagt, weil man am Anfang denkt, da kommt noch was. Aber eigentlich hat man in den ersten 10 Minuten alles Wichtige gesehen. Und das ist ein bisschen schade, finde ich, bei dem Spiel, weil das hat mich immer wieder vorangetrunken, weil ich gedacht, ah ja, noch ein paar Meter runter, tiefer, du findest da vielleicht noch was, aber eigentlich kommt da bis ganz am Schluss ein Endboss-Fight, nix, und die Story versandet irgendwie auch. Und das ist eigentlich sehr schade, weil man kann das Spiel für 1 bis 4 Spieler im Local-Koop spielen. Leider kein Online-Koop, das wäre für die PlayStation 4 vielleicht nochmal ganz nett gewesen. Und sie haben es auch teilweise wirklich sinnvoll verbessert mit so Zwischenstationen, die als Checkpoints funktionieren in dem Ding. Und so kleinen Puzzle, um an Ressourcen ranzukommen. Man kann auch so Bomben legen. Aber das Problem ist, die Upgrades kosten zu viel. Dadurch wird es so ein bisschen grindy. Es gibt keine PlayStation Vita-Version. Da hätte ich dem Spiel vielleicht auch nochmal eine Chance gegeben. Weißt du, so ein bisschen so ein meditatives.
Ja, wenn man es als Handheld hat.
Als Handheld anmachen, paar Minuten spielen, ausmachen, im Bett an der Bushaltestelle. Da hätte vielleicht nochmal funktioniert, aber an der großen Konsole. Ich habe es auf der PS3 und der PS4 mal angespielt. Leider kein Cross-Save. Und beim Cross-Buy, das ist noch ein wichtiger Hinweis, muss man separat kaufen. Also nicht wundern. Das wird nur PS3 angegeben, aber wenn man das gleiche Spiel für PS4 im Store sucht, kann man das auch kostenlos kaufen. Auch so ein Ding, warum das Sony nicht angibt, verstehe ich einfach nicht. Aber ich bin am Schluss nach, keine Ahnung, 3-4 Stunden, und dann habe ich auf YouTube geguckt, wie lange das denn noch tiefer geht, bis man da am Schluss ist. Dann habe ich gedacht, nee, jetzt reicht's. Und es hat irgendjemand in einem Test sehr schön gesagt, das Ding hat nach 10 Minuten, hast du alles gesehen, was es da gibt. Man kann da mal reinschauen, das ist kein großer Download, aber ehrlich gesagt, spielt lieber SteamWorld Dig, da habt ihr mehr davon, das ist sympathischer, das ist besser ausgewogen und das hat eine bessere Progression. Und am Anfang war ich da relativ angetan, hab dann auch den armen Trollus aus dem Discord gestern noch voll gequatscht, der soll sich das runterladen unter der Annahme, es gäbe noch einen Online-Koop, und jetzt habe ich dann nachts noch weitergespielt und habe dann irgendwann um 3 Uhr nachts gedacht, so, jetzt reicht's, ich habe keine Lust mehr, das führt mich nicht weiter. Und das ist halt der Punkt, ja, leider.
Ah, okay. Schade, schade, also nicht zu empfehlen. Hattest du denn mit Snakeball mehr Spaß? Ha,
von der Regel, in die Traufe, der nächste Flop. Wir präsentieren auf der PlayStation 3. Ja, Snakeball ist, um das kurz zu formulieren, im Prinzip eine 3D-Variation dieses Spiele-Klassiker Snake, der mit Blockade so um die 1976, glaube ich, ist das entstanden. Und wir kennen es alle von den Nokia-Handys. Ne? Das war
beste Spiel ever.
Kann man jetzt über Snakeball nicht sagen. Das ist so ein Spiel zur falschen Zeit, am falschen Ort, auf der falschen Plattform. Das variiert das ganz nett, ganz bunt, mit Disco und Gedöns. Und man hat unterschiedlichste Modi und Waffen und variiert das durch und alles. Kann ein Local Koop bis 4 und wieder ein Online Koop ist leider als DLC verkauft, auch so eine bescheuerte Entscheidung. Aber man kann sozusagen Local mit 4 Leuten spielen und online mit bis zu 8. Wir haben ja echt den Monat der Partyspiele, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, das Spiel hätte nur eine Chance gehabt oder hätte eine Relevanz entwickelt, wenn es für die PlayStation 4 gekommen wäre diesen Monat. Dann hätte das vielleicht sowas wie Alienation. Man spielt das mal ein paar Abende und gut war. Aber jetzt auf der PlayStation 3, das kramt man eigentlich nicht mehr raus. Ich habe mir die Sachen angeguckt und ich habe keinen Modus das zweite Mal gespielt. Ich wollte einfach nur das gucken. Ich wollte meiner Rolle als Kurator sozusagen gerecht werden, damit ich darüber reden kann. Aber ich weiß nicht mal, was das Spiel damals...
Ich habe mir das auch in Vorbereitung darauf als Video angeschaut und dachte, nee, das muss ich nicht mal spielen, um zu wissen, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe. Ich gebe dir absolut recht, wenn das jetzt als ein bisschen upgegradet für die PS4 gekommen wäre, dann hätte das ja durchaus funktionieren können, so als kleine Häppchen. Wir wollen heute Abend irgendwie was spielen und dann warten wir auch noch auf jemanden und dann spielt man halt noch eine Runde Snakeball oder wie sowas, weißt du? So hätte sich es durchaus funktionieren können, aber als PS3 Spiel, da gebe ich dir völlig recht. Es hat halt wirklich auch nicht arg viel mehr Reiz als Snake. Ich meine, es hat eine nette Optik, dass man halt so in so einer, auf so einer Disco Tanzfläche mit diesen Neonwürmern da so rumgleitet. Das sind ja so Hover Snakes. Also es sieht schon wirklich nett aus, aber es sieht halt auch aus wie ein PlayStation 3 Ära Spiel. Ja, also das muss
Problem ist einfach, du kannst aus diesem zwar unkaputtbaren Gameplay kannst du halt eigentlich nicht viel mehr machen. Das ist nicht wie Tetris, was sich immer wieder doch eignet für neue Ideen und für andere Situationen. Das ist einfach, das ist okay, das war nett, die Idee ist nett, aber im Endeffekt ist es ein belangloser Titel leider.
Ja, dann wollen wir da auch gar nicht mehr arg viel Zeit drauf verwenden. Gibt auch nur für die PS3 und Level 22 ist unser nächster Titel. PS Vita, PlayStation 4 und PlayStation 3 und im Gegensatz zu Snakeball klingt die Prämisse von Level 22 wirklich großartig. Ja. Du hast zu viel gesoffen gestern, willst ins Büro zurück und musst dich aber, weil du elends zu spät bist, an allen Leuten vorbeischleichen zu deinem Arbeitsplatz, damit niemand merkt, dass du noch gar nicht im Büro bist. Spiel des Jahres vom Titel her und von der Prämisse und sieht ja auch wirklich putzig aus und ist im Endeffekt ja eigentlich ein Stealth Game im wahrsten Sinne des Wortes. Coole Idee, aber fulfillt dann leider doch nicht so ganz die Erwartungen.
Nee, leider nicht. Also wie du sagst, die Prämisse ist cool. Die Darstellung ist so ein bisschen so Pixel, Blockhead, Funko Pop, 8-Bit-Figuren. Mhm. Ist eigentlich ganz nett und es hat auch so seinen Reiz, so durch diese Büro-Gebäude sozusagen zu gehen und man kommt, glaube ich, auch noch in den Keller und die Endbosse, die man da hat, die sind dann auch irgendwie work-related sozusagen. Und das ist alles ganz nett von der Idee, aber es spielt sich halt relativ langweilig, fand ich. Also ich hab's bis zum ersten Endboss geschafft. Die Endbosse, das habe ich auch gelesen, sind wirklich so der Gamebreaker teilweise, weil sie sehr redundant sind, sehr langweilig und du immer wieder die gleiche Mechanik hast und die nicht sehr präzise ist. Und auch so das Stealth-Spiel ist halt, klar, du hast so kleine Gadgets, die sind sehr nett und du hast unglaublich viele popkulturelle Anspielungen, was ich super fand. Mhm. Also der Humor ist da, aber das Gameplay ist.
Und der Charme ist auch da. Genau, aber das Gameplay funktioniert nicht. Ja. Erklär mal, wie so ein Tag, also oder so ein Level abläuft.
Ja, man schleicht sich halt sozusagen durch die Eingangstür erstmal, zack, ist drin, man hat so einen Freund, der schon gefeuert wurde, genau aus dem gleichen Grund, der unterstützt einen so ein bisschen. Und dann muss man sich halt an den Leuten vorbei arbeiten und die dürfen einen nicht sehen. Dann sammelt man vielleicht eine Zeitung auf, hinter der man sich verstecken kann oder ganz Metal Gear Solid Snake-like, so ein Karton, unter dem man sich verstecken kann. Und dann gibt's irgendwelche Wachleute, die man mit Donuts weglocken kann. Also es ist so dieses klassische Stealth-Gameplay mit den Sichtkegeln, also die Wachen und Mitarbeiter und alle haben Sichtkegel, aber da ist es, fängt's ja schon an. Das ist ein 0-1 Sichtkegel. Bist du drin, haben sie dich entdeckt. Bist du raus, haben sie dich nicht entdeckt. Da gibt's keine Nuancen, da gibt's keine Finesse. Das ist einfach nur, du läufst, du weichst den Leuten aus, du versteckst dich ein bisschen, du suchst irgendwelche Keycards und Geheimgänge.
Und es hat nicht so dieses taktische Gefühl, wenn man jetzt was so ein Shadow Tactics oder sowas nimmt, wo man irgendwie plant und am Ende fühlt man sich unglaublich gut, wenn man es dann geschafft hat. Und hier wirkt alles so ein bisschen chaotisch, gimmicky, ohne dass es wirklich groß viel Spaß macht.
Ja, also das Spiel ist auch ursprünglich, glaube ich, für iOS und Android entstanden. Und ich habe das Gefühl, das merkt man auch ein bisschen. Ich glaube, in iOS zum Beispiel ist es nicht mehr vorhanden, habe ich nicht mehr gefunden. Das ist halt relativ unpräzise, es ist ein bisschen wie nochmal schwammig und es ist so, das ist fast ein billiges Stealth-Gameplay. Ne? Die verlassen sich darauf, dass diese popkulturellen Geschichten der Humor es trägt, aber eigentlich läuft man da nur durch und macht halt 10 Versuche an einer Stelle, wo es halt nicht klappt, aber es gibt nicht so eine Finesse, so eine Intelligenz, wo man sagt, jetzt gehe ich darum oder da oder dies mache ich, sondern es ist immer relativ viel Trial and Error und erschöpft sich halt schnell. Und wie gesagt, der erste Bossgegner, da habe ich dann so gedacht, keine Lust mehr und auch kein Cross-Buy, kein Cross-Save habe ich gelesen, sondern nur jetzt wirklich für die Vita dieses Mal und da hat man dann irgendwann keine Lust mehr, Zeit zu investieren. So nett es auch ist und so cool eigentlich die Prämisse ist, vielleicht wird das Spiel nach weiter, wenn man weiterkommt, noch besser, aber mich hat es dann einfach nicht mehr gereizt.
Ja, also wenn der Anfang schon so ist, dann habe ich da auch nicht so viel Hoffnung, dass das hinten raus noch richtig Finesse bekommt.
Nee.
Das eher andersrum, ja, dass der Anfang richtig knackig sein muss. Also wenn man da mal reinschauen würde, dann würdest du auch sagen, eher die Vita, weil dann hat man es halt unterwegs und kann da so ein bisschen spielen.
Ja, wie gesagt, im PlayStation Plus Programm ist jetzt sowieso nur die Vita-Version.
Ach so, ja gut, ja, logisch.
Ja. Da würde ich sagen, ja, also was man sich machen kann, ladet es euch runter, die 300 Megabyte oder so, guckt euch das Intro an und hört die ersten Dialoge und dann habt ihr eigentlich das Wichtige von dem Spiel, fand ich, mitgenommen. Ich hoffe, ich tue dem Spiel jetzt nicht unrecht, aber für mich war das der prägende Eindruck und das bleibt auch hängen. Der Rest von den Levels war eher so,
joa. Wenn jemand das Spiel schon weitergespielt hat und ganz anderer Meinung ist, dann natürlich meldet euch in den Kommentaren. Vielleicht tun wir dem Spiel ja unrecht.
Gerne.
Auf keinen Fall unrecht tun wir aber dem letzten Spiel für heute, nämlich Downwell. Und Downwell ist ein famoses Spiel. Auch ein kleiner Indie-Titel. Ich würde sagen, bei PlayStation ist das Kind zwar fast schon in den Brunnen gefallen, aber Downwell zieht es wieder raus.
Oh ja, das ist so das kleine Highlight zum Schluss. Man soll ja sozusagen auf einem High-Tone enden. Und das war ein Spiel, das hatte ich immer auf dem Schirm. Das fand ich schön, dass es jetzt im PlayStation Plus-Programm ist, weil ich glaube, das ist einigen so ein bisschen, haben sie unter ferner Liefen gehabt oder haben sie einfach nicht mitbekommen und es ist perfekt. Ja. Und besonders für die Vita, es gibt's ja auch für die PS4, ist auch mit dabei, ist, glaube ich, Cross-Buy und leider kein Cross-Save. Mhm. Und es gibt auch eine Insert Moin-Folge dazu, aber tolles Spiel.
Folge 1470 war das, also auch noch nicht so lange her. Vielleicht machen wir mal kurz beschreiben. Kind in den Brunnen gefallen war natürlich schon eine perfekte Überleitung, weil man abwärts fällt. Man fällt in diesem Spiel, wie habe ich es damals genannt, ein Brunnen-Runterfall-Shooter mit Permadeath. Es gibt dafür keine bessere Genrebezeichnung, aber genau das ist es nämlich. Ein Spiel von einem japanischen Entwickler. Sehr reduzierte Pixeloptik, so in schwarz-weiß gehalten mit roten Akzenten. Und es macht unglaublich Spaß. Also Permadeath ist bei diesem Spiel jetzt auch gar nicht so schlimm, weil es eine sehr schnelle Abfolge ist. Also jede Runde, bis du stirbst, kann auch sehr schnell vorbei sein, macht aber jedes Mal auch wieder sehr viel Spaß, von vorne anzufangen. Und man fällt wirklich wortwörtlich einen Brunnen herunter und greift dabei verschiedene Gimmicks ab, um dieses Runterfallen zu verbessern, zu erleichtern, oder mit speziellen Waffen spezielle Punkte einzusammeln, um einen möglichst großen
Ja, also die Mechanik ist einfach grandios, diese Gun Boots sind so innovativ, also der Charakter, der, wie du sagst, der fällt ja vertikal runter, ist ja eigentlich ein Roguelike, der kann, wenn er springt oder in der Luft hovert, schießt er automatisch. Und das hat mich so auch von denen, man findet dann auch immer wieder neue Waffen, also von der Shotgun über das Maschinengewehr oder was auch immer, kann auch so ein bisschen upgraden innerhalb des Levels und hat halt diese typische wie von Spelunky inspiriertes Roguelike mit aber diesen typischen wie nennt man diese schönen Spiele, die Shoot-em-up-Elemente. Und das ist sehr stylisch, sehr reduziert. Dieses typische easy to learn, hard to master.
Ja.
Und sehr präzise. Man kann es in der Vita sogar im Hochkant-Modus spielen. Sozusagen.
Sollte man auch, glaube ich.
Ja, ist natürlich sehr geschickt, weil dann hat man nicht so rechts und links die schwarzen Balken. Und es gibt halt leider keine Progression. Also man kann nichts mitnehmen, außer unterschiedliche Stile oder Modi so ein bisschen freischalten. Aber
ja, so ein Sepia-Look und so.
Gameboy-Look.
Aber man hat natürlich, genau, aber das, was du schon gesagt hast, Spelunky-mäßig, man wird wirklich besser. Also man lernt Dinge in diesem Spiel kennen, man lernt einfach wahnsinnig viel dazu und hat dadurch dieses Progressionsgefühl auch wirklich drin, weil man dann eben wirklich einfach geschickter wird, weiterkommt, die Bosse auch besser meistert. Und es ist einfach ein Paradebeispiel für ein Indie-Spiel, was dieses durch diese Reduzierung auch wirklich auf neue Gameplay-Ideen zu kommen. Also wie du schon gesagt hast, man fällt, es ist ja, ich habe es auf dem iOS gespielt, auf dem iPhone, und da hat man ja wirklich nur einen Button, den man braucht, nämlich Schießen. Und Schießen ist aber gleichzeitig Hovern, also Springen im Angriff und Ausweichen zugleich. Und das ist so fantastisch, was mit dieser einen One-Button-Mechanik irgendwie möglich ist. Also natürlich links und rechts musst du natürlich auch noch lenken sozusagen, aber das ist großartig. Und wie viel Spielspaß in diesem Ding drin steckt.
Ja, und auch so Kleinigkeiten, ne? Man hat dann immer am Ende vom Level oder in so Shops zwischendrin kann man so entweder sein Leben erhöhen oder seine Munition oder kriegt so kleine Modifikatoren, Items mit rein. Also das ist so poliert auf dieses minimale Gameplay. Ich habe das irgendwie bei mir auf dem Blog, glaube ich, geschrieben. Es hat diese typische Indie-Stärken, die diese Devolver-Titel, das ist ja auch von Devolver gepublished worden. Es ist so ein simpler Grafikstil, teilweise eine herausfordernde und aber gut zu lernende Spielmechanik und so ein sehr unverbrauchter Indie-Charme. Und es hat mich auch an Luftrausers zum Beispiel erinnert.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also es hat diesen Flambeer-Stil, genau. Nämlich dieses Polished und dieses sehr befriedigende Gameplay. Also überall sprotzelt's um dich rum, der Bildschirm wackelt, wenn ein Feind explodiert, die Partikeleffekte haut's dir um die Ohren. Aber es bleibt trotz dieser Effekte immer wahnsinnig gut lesbar. Ja. Also allein auch diese Nutzung von diesem Schwarz-Weiß und Feinde sind aber dann auch rot. Und alles, was dich irgendwie verletzen kann, es ist so eine klare Bildsprache. Das nimmst du in die Hand, spielst eine Runde, dann sagst du, aha. Und ab dem Moment kannst du es halt richtig gut spielen und wirst besser. Und du kannst es auch jederzeit so zwischendurch aufgreifen wieder, ohne jetzt das Gefühl haben, ich muss jetzt wieder eine halbe Stunde brauche ich wieder, um irgendwie in die Steuerung reinzukommen. Sondern das ist so einer der Titel, die ich irgendwie auch nie lösche auf meinem iPhone, weil ich immer mal wieder an der Bushaltestelle irgendwie eine Runde zwischendurch einlege.
Und ich würde wirklich empfehlen, ein paar Runden zu investieren. Also ich habe angefangen, das zu spielen und fand das ganz nett und habe gedacht, ja, ist okay. Aber nachdem ich sozusagen nochmal immer wieder rangegangen bin, habe ich auch auf einmal gemerkt, ich werde doch besser. Am Anfang habe ich gedacht, ich sterbe und ich sterbe wieder sterbe wieder. Warum? Wann kommt die Progression? Und irgendwann hat's Klick gemacht und ich bin im zweiten Level gelandet. Es gibt ja in der zweiten Welt. Es gibt ja 4 Welten, drei Level. Und es lohnt sich. Also es ist wirklich so ein auch da wieder perfektes Spiel für die Vita, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der PlayStation 4 kann man es ja mal ausprobieren. Auf der Vita ist es wie du sagst, auf dem iPhone oder so, das ist ein Spiel anmachen, spielen, stoppen, mal wieder machen und ist wirklich ein schöner Titel fürs PlayStation Plus Programm und da freue ich mich und nachdem jetzt Undertale schon rausgekommen ist, da sind sozusagen zwei dieser typischen Indie-Perlen endlich vereint auf dem Sony Network.
Ja. Um das noch abzuschließen, also Downwell gibt's natürlich auch fürs Android. Natürlich da auch zu empfehlen. Und wer weder Vita noch Smartphone hat, noch PlayStation 4 und trotzdem hier noch zuhört, es gibt auch für Windows. Also man kann das auch am PC spielen. Von daher gibt's keine Ausrede, Downwell nicht zu spielen. Spätestens jetzt nicht mehr.
Außer man hat überhaupt keine Frustresistenz. Ich glaube, aber das sind halt die Roguelikes. Da braucht man ein bisschen.
Wunderbar. Dann haben wir es, glaube ich, abgedeckt. Gell? Wir haben alle Titel des Xbox Games with Gold und PlayStation Plus Programms kurz angesprochen. Danke an Micha für den kurzen Einwurf zu Armageddon. Dann bleibt uns nur zu sagen, wir freuen uns schon auf nächsten Monat, wenn die nächsten Spiele angekündigt worden sind. Gibt es denn schon Gerüchte, Attila? Heiß von der Front.
Also ich habe bisher noch nichts gehört. Die werden jetzt auch wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten, übernächsten Woche langsam kommen und ich bin mal gespannt. Es könnte natürlich auch sein, dass auf der Gamescom noch was sozusagen mitgenutzt wird. Bisher höre ich nichts.
Alles klar. Dann freuen wir uns natürlich weiterhin über Feedback zu diesem Format, zu dieser Folge. Wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid zu Spielen, die wir halt abgestraft haben, wie Level 22, dann ab in die Kommentare damit. Und nochmal die Erinnerung, wir verlosen dreimal ein Jahresabo von Xbox Games with Xbox Gold, heißt es ja dann, genau. Ach so, wir wollen natürlich noch darauf hinweisen, videogamescurator.wordpress.com, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt oder nochmal den Attila auf seinem Blog besuchen wollt, videogamescurator mit C geschrieben.wordpress.com oder auf Twitter, das lohnt sich auch, dir da zu folgen, da gibt's auch immer Bescheid, wenn neue Spiele angekündigt wurden, für diese beiden Programme, @gamescurator.
Genau, ich fasse meistens die PlayStation Plus und die Games with Gold Titel halt mal ganz kurz zusammen, einfach als kleinen Überblick und wenn ich dazu endlich mal komme, will ich mir auch mal ein paar Rosinen rauspicken und die dann nochmal beschreiben, aber im Moment erfülle ich sozusagen nur die Funktion eines Archivars und stell die Titel halt ganz kurz mal ein paar Sätzen vor. Dann danke für die Einladung und bis nächsten Monat. Ich freue mich. Tschüss.
Tschüss.